Kultur und Bildung Spezial. Konzerte,
Diskussionen,
Vorträge,
Lesungen.
Jeden Freitag auf Radio Froh 105,0.
Herzlich willkommen zur aktuellen Ausgabe von Kultur und Bildung Spezial auf Radio Froh. Am Mikrofon begrüßt euch heute Martina Winkler. Am 14. September wurde im Wissensturm die Fotoausstellung Fight the Poverty, Nudge the Poor eröffnet. Zu sehen sind dort Fotos, die Bettlerinnen und Bettler selbst gemacht haben und die ihrer Meinung nach ihre Lebenssituation in einer gewissen Art und Weise beschreiben. Parallel dazu fand an drei Montagen im September die Vortragsreihe Notreisende und Bettelmigration – Armsein in einer reichen Welt statt. Der Fokus lag jedes Mal auf der Lebenssituation von Roma und Sinti in Österreich. Der dritte und letzte Vortrag fand diese Woche am Montag statt. Referiert hat Gernot Haupt, Vorsitzender des Instituts für Sozialarbeit an der Alpenadria-Universität in Klagenfurt. Er sprach über Antiziganismus, dem gesellschaftlich tolerierten Rassismus. Den Vortrag in voller Länge hört ihr jetzt.
Schönen guten Abend und herzlich willkommen zum dritten und letzten Vortrag der Veranstaltungsreihe Notreisende und Bettelmigration, Armsein in einer reichen Welt. Die Veranstaltung wird gemeinsam von SOS Menschenrechte und VS Linz hier im Wissensturm durchgeführt. Heute zum Abschluss ein Vortrag zum Thema Antiziganismus und dazu darf ich herzlich begrüßen Herrn Magister Dr. Dr. Gernot Haupt. Schönen guten Abend. Wie bei den vorausgehenden Veranstaltungen wird heute auch Dominika Mendel die Moderation übernehmen und dann die Diskussion leiten. Ich werde dann gleich an Sie übergeben. Ich möchte Sie nur kurz darauf hinweisen, dass diese Veranstaltungen, auch die heutige, im Internet nachzuhören ist und Sie können sie dort auch ansehen. Die Internetadressen, es sind mehrere, sind auf diesen Lesezeichen. Es liegen solche Lesezeichen heraus und draußen bei der Garderobe auf. Sie können gerne diese Lesezeichen mitnehmen und dann die Veranstaltung nachsehen und nachhören. Wenn Sie Interesse haben an dem Newsletter von SOS Menschenrechte, beziehungsweise wenn Sie Veranstaltungseinladungen der Volkshochschule bekommen wollen, ich gebe hier eine Liste durch, da können Sie sich eintragen und Sie erhalten von uns dann die jeweiligen Informationen zugesandt. Ja, und abschließend nochmals herzlichen Dank an all jene, die zum Zustandekommen dieser Veranstaltung beigetragen haben, besonders bei den Kolleginnen und Kollegen des Vereins SOS Menschenrechte. Vielen Dank und herzlichen Dank bei Ihnen für Ihr Interesse und für Ihr Kommen und ich darf damit weitergeben an Dominika. Danke.
Ja, vielen Dank. Unser lieber Hausherr hat jetzt praktisch so meine erste ganze Seite gesagt, sodass mein Arbeitsaufwand noch einmal zusammenschnurrt. Es obliegt nun auch mir, Sie ganz herzlich willkommen zu heißen. Ich werde dann auf unseren Gast noch näher eingehen. Genau, mein Name ist Dominika Mendel. Meine Aufgabe wird dann wahrscheinlich etwas fordernder, wenn Sie gefragt sind nach dem Vortrag. Er wird circa eine Dreiviertelstunde dauern. Heute brauchen wir nicht streng zu sein, es gibt kein Podium. Ich freue mich schon sehr auf den Vortrag. Jetzt schaue ich noch kurz, ob noch etwas sehr Wichtiges zu sagen ist. Ich glaube, es wurde bereits auf die Fotoausstellung im Foyer hingewiesen. Das Motto gilt doch auch für unsere Veranstaltungen Fight Poverty, Not the Poor. Genau, sie ist gemacht von der Grazer Gruppe Ansichten. Anlass ist der Beschluss des Bettelverbots in der Steiermark und Betroffene zeigen ihre Sichten von Bettelmigration. Ja, genau, also merken Sie sich Ihre Fragen. Circa in einer Stunde sind Sie dran. Dank der wahnsinnig erfreulichen Wahlergebnisse von gestern werden solche Veranstaltungen wie jetzt in wenigen Jahren ja nicht mehr notwendig sein. Verzeihung, Ironie ist die Höflichkeit der Verzweifelten. Der Vortrag, na bleiben Sie ruhig sitzen. Zum Vortrag, unser Gast hat eine beeindruckende Anzahl von Titeln. Magister Dr. Dr. Gernot Haupt, Master, steht auch noch hier. Er ist Vorsitzender des Instituts für Sozialarbeit an der Alpen-Adria-Universität Klagenfurt, gebürtiger Innsbrucker, studierter Theologe, Germanist, Philosoph, Pädagoge. Fehlt was? Politikwissenschaft. Es fehlt nur eins, ich hätte mir mindestens noch drei Studienfächer vorstellen können. Ich möchte gar nicht viel vorwegnehmen, ihm geht es heute darum zu zeigen, warum eine Mehrheitsgesellschaft oder eine Dominanzgesellschaft, wenn ich mir das richtig gemerkt habe, diskriminierende und menschenrechtsverletzende Maßnahmen gegen eine Minderheit, konkret Roma und Sinti, als gerechtfertigte Maßnahme versteht, und zwar im Sinne der Lösung des, bitte jetzt viele Anführungsstriche, Zigeunerproblems. Woher kommt dieser schlecht oder gar nicht versteckte Rassismus? Darf ich Sie bitten, das Podium zu übernehmen? Danke.
Ja, schönen guten Abend auch von meiner Seite. Antiziganismus, der gesellschaftlich tolerierte Rassismus. Untertitel: Warum die Diskriminierung von Roma noch immer so weit verbreitet ist. Vielleicht vorweg noch, erwarten Sie bitte heute eher ein bisschen auch einen theoretischen Background. Ich möchte mich nicht nur auf aktuelle Fragen beschränken, sondern versuchen auch ein bisschen eine historische und systematische Basis für die aktuelle Situation darzustellen. Ich hoffe, dass wir dann im Anschluss daran die aktuellen Fragen sehr gut auf diese Basis aufbauen können. Ich möchte das in einem ersten Schritt kurz darlegen, über wen wir sprechen, wenn wir über Roma sprechen. Und da die Frage der Identität bzw. Identifikation quasi als Hintergrundfolie die ganzen Überlegungen begleiten wird. Dann möchte ich nicht nur aus Gründen der Aktualität der Flüchtlingsdramen, sondern auch aus grundsätzlichen Überlegungen das Thema Migration der Roma in eine größere Struktur historischer und gegenwärtiger Diskriminierung einbetten und das Konzept des Antiziganismus erläutern, um dieses auf einige aktuelle Problemfelder in Europa anzuwenden. Ich hoffe, dass wir dann noch eine Reihe von konkreten ethischen Fragestellungen mit Bezug auf Roma in der Diskussion behandeln können. Zuerst ein kurzer Newsflash. In Frankreich ruft Amnesty International wieder einmal zum Protest gegen die Räumung von sogenannten Roma-Lagern auf. In diesem Fall in Saint-Denis. Es sind ungefähr 100 Leute davon betroffen, die ohne Vorwarnung und ohne Ersatzquartier auf die Straße gesetzt werden, darunter 59 Kinder, wie Amnesty hier schreibt. Allein 2014 wurden in Frankreich alle drei Tage ein Roma-Camp zwangsgeräumt und zerstört. In Deutschland werden derzeit über die Internet-Shopping-Plattform Zazzle.de T-Shirts mit dem Aufdruck "We kill Gypsies" angeboten. Erst nach heftigen Protesten und einer Strafanzeige durch den Zentralrat der Sinti und Roma in Deutschland ist das Angebot vor wenigen Tagen aus dem Shop entfernt worden. In Bayern werden nun eigene Sonderlager für Roma-Flüchtlinge errichtet, für Roma-Flüchtlinge aus dem Balkan. Der Innenminister fordert sogar, dass ihnen das minimale Taschengeld gestrichen wird, das jeder Asylwerberin und jedem Asylwerber laut Gesetz zusteht. Im November 2014 verabschiedete der Deutsche Bundestag ein Gesetz zur Einstufung weiterer Staaten als sichere Herkunftsstaaten. Dazu werden derzeit Bosnien und Herzegowina sowie Mazedonien und Serbien gezählt. Zitat, um aussichtslose Asylanträge von Angehörigen dieser Staaten schneller bearbeiten und ihren Aufenthalt in Deutschland schneller beenden zu können. So heißt es in einer Mitteilung des Bundesinnenministeriums. Dies sei ein dezidiertes Anti-Roma-Gesetz und verfassungswidrig, urteilt der Völkerrechtler Professor Norman Peach, der das Gesetz auf Antrag der Roma- und Sinti-Union geprüft hat. Denn nach den entsprechenden EU-Richtlinien bedeuten auch Nachteile auf dem Arbeitsmarkt oder im Gesundheitssystem eine Einschränkung der Sicherheit für die Betroffenen. Heiner Geißler, der bekannte deutsche CDU-Politiker, fordert derzeit ein Asyl für die Minderheiten vom Balkan, weil sie dort systematisch diskriminiert würden. Zitat, eine Roma-Familie in Mazedonien oder Bulgarien bekommt pro Monat, egal wie groß die Familie ist, 25 Euro und dazu keine Arbeit. Diese Leute werden diskriminiert im wahrsten Sinne des Wortes. Die Armut ist politisch gewollt gegenüber diesen Minderheiten. Deshalb, so fordert Geißler, müssten diese Minderheiten politisches Asyl bekommen. Und eine individuelle Prüfung der Fluchtgründe ist laut Gesetz in jedem Fall notwendig. Das zu umgehen, versucht nun diese Bestimmung mit den sicheren Herkunftsländern, wo man nicht mehr schauen muss, ob jemand tatsächlich einen politisch oder sozial verfolgt ist. Gut, diese Beispiele ließen sich noch lange fortsetzen. Ich möchte nun auf die Frage zu sprechen kommen, über wen wir eigentlich reden. Wenn Zeitungen über Roma-Lager schreiben, scheint jeder zu wissen, wer in diesen Lagern lebt. Wenn die Europäische Kommission Strategien zur Integration der Roma sucht, scheint klar zu sein, wer davon betroffen ist. Ich habe versucht, das in dieser Grafik kurz darzustellen. Wir als Mitglieder der Mehrheitsgesellschaft, wobei ich, wie die einleitende Kollegin bereits gesagt hat, den Begriff Dominanzgesellschaft vorziehe, um die Machtverhältnisse in der Beziehung zum Ausdruck zu bringen, wir gehen also normalerweise davon aus Merkmalen der Sprache, der Gebräuche, der Hautfarbe, der Abstimmung oder bestimmter ethnisch angeblich inhärenter Verhaltensweisen, wie zum Beispiel der des Nomadentums, die Ethnizität der Roma erkennen und festlegen zu können. Wobei der Begriff Ethnizität oder Ethnie inzwischen dem politisch unkorrekten Begriff Rasse beinahe synonym geworden ist. Dieses überlieferte und nicht hinterfragte Wissen über Roma ist dabei nicht nur auf rechtsextreme Kreise beschränkt. Ich möchte dies, weil ich eben auch in einer meiner Ausbildungen katholischer Theologe bin, am Beispiel einer römisch-katholischen Dokumentation über Roma erläutern. In der ersten wirklich relevanten Stellungnahme der jüngeren Zeit, deren letzter Absatz immer wieder zitiert wird, von jedem der nachfolgenden Päpste zitiert worden ist, nämlich in der Rede von Papst Paul VI. Vor einer Versammlung von Roma in Pomezia heißt es im Volltext, und ich zitiere nun. Liebe Zigeuner, liebe Nomaden, liebe Chitanos, die ihr aus allen Teilen Europas gekommen seid, euch unseren Gruß. Euch unseren Gruß, ihr ewigen Pilger, euch, ihr freiwilligen Flüchtlinge, euch, die ihr immer flüchtend auf dem Weg seid, euch, die ihr ohne Rast unterwegs seid, euch ohne eigenes Haus, ohne fixe Bleibe, ohne freundliches Vaterland, ohne öffentliche Gesellschaft, euch, denen qualifizierte Arbeit fehlt, denen soziale Kontakte fehlen, denen ausreichende Mittel fehlen. Gruß euch, die ihr euren kleinen Stamm, eure Karawane, als eure abgeschiedene und geheime Welt gewählt habt. Euch, die ihr die Welt misstrauisch beobachtet und von allen misstrauisch beobachtet werdet, euch, die ihr immer und überall Fremde sein wolltet, isoliert, fremd, ausgeschlossen aus jedem gesellschaftlichen Kreis, euch, die ihr seit Jahrhunderten auf dem Marsch seid und noch nicht wisst, wo ankommen und wo bleiben. Und nun kommt der letzte Absatz, der also bis heute von jedem Papst wiederholt worden ist. Ihr seid in der Kirche nicht am Rand, sondern in gewisser Hinsicht seid ihr im Zentrum. Ihr seid im Herz. Ihr seid im Herz der Kirche, denn ihr seid allein. Niemand ist allein in der Kirche. Ihr seid im Herz der Kirche, denn ihr seid arm und bedürft des Beistandes, der Unterweisung und der Hilfe. Die Kirche liebt die Armen und die Leidenden, die Kleinen, die Enterbten und die Verlassenen. Zitat Ende. Die Roma werden zu Beginn also nicht nur als Pilger angesprochen, also unter jenem Begriff, der bei ihrem ersten Auftauchen in Europa entweder von ihnen selbst verwendet oder ihnen zugeschrieben wurde und der zu einer freundlichen Aufnahme und wohlwollenden Unterstützung geführt hat, sondern als ewige Pilger. Dieser Begriff schließt an den verbreiteten Mythos an, die Zigeuner hätten die heilige Familie auf ihrer Flucht nach Ägypten nicht aufgenommen und müssten nun zur Strafe ewig auf der Welt herumpilgern. In der folgenden Aufzählung werden dann gängige Bilder und Vorstellungen auf die Roma projiziert, die ihnen teilweise selbst die Schuld an ihrer Lage zuschreiben. Zigeuner begeben sich freiwillig ins Exil, sind rastlos und unstet, haben kein eigenes Haus und keinen Beruf. Dass sie von allen misstrauisch beobachtet werden, wird offenbar auf das Misstrauen der Zigeuner gegenüber der Welt zurückgeführt, das vorher genannt wird. Dass sie isoliert, fremd und ausgeschlossen aus jedem sozialen Kreis sind, ist offensichtlich eine Folge ihres Wunsches, im italienischen Original heißt es avete voluto, immer und überall Fremde zu sein. Schließlich sind sie ziellos unterwegs, deshalb bedürfen sie der Unterweisung der Kirche. Konsequenterweise wird dann die Zigeunerpastoral dem päpstlichen Rat der Seelsorge für die Migranten und Menschen unterwegs zugeordnet, in dem neben sozioökonomischen Nomaden, also den Angehörigen der Zivilluftfahrt, Piloten von Militärflugzeugen gehören nämlich zur Militärseelsorge, den ausländischen Studenten, den Schaustellern und Zirkusleuten, den Seeleuten, eben auch die ethnischen Nomaden, zum Beispiel die Roma und Sinti, erfasst werden. Konsequenterweise wurden dann zu Konferenzen dieses Rates auch die Tuaregs aus der Sahara, Maasai aus Tansania und Kenia und Bimeen aus Zentralafrika eingeladen. Das sind also die seltsamen Auswirkungen einer Identitätskonzeption, die davon ausgeht, dass man Roma anhand einer ihrer typisch zugeschriebenen Verhaltensweise, sei es nur das Nomadentum, die angebliche Kriminalität, das Betteln oder Ähnliches, definieren könne. Das aber ist falsch. Im Anschluss an den symbolischen Interaktionismus von George Herbert Mead, Irving Goffman und Lothar Krappmann und anderen würde ich nämlich vorschlagen, Ethnizität nicht als ein vererbbares Merkmal, sondern als das Resultat einer sozialen Interaktion zu verstehen. Das heißt, Ethnizität ist nur eine Facette meiner Identität, die je nach Umständen einmal mehr und einmal weniger wichtig ist, neben anderen Merkmalen meiner Identität, wie Beruf, Geschlecht, Sprachkenntnisse und so weiter. Und einmal mehr und einmal weniger in den Mittelpunkt meines Selbstverständnisses rückt. Sie ist jedenfalls immer das Resultat eines Interaktionsprozesses, dessen Ergebnis auf einer Skala zwischen der vollständigen Übernahme der Fremdzuschreibung auf der einen Seite und der vollkommenen Verneinung dieser Fremdzuschreibung auf der anderen Seite liegen kann. Es ist immer eine Frage, wer die Definitionsmacht hat. Jeder von Ihnen wird sich in dieser Grafik irgendwo wiederfinden. Er hat verschiedene Facetten seiner Identität. Ich bin zum Beispiel Lehrer, bin gleichzeitig Mann, bin Vater, bin Tiroler. Eine ethnische Abstammung, die ich weitgehend nicht mehr übernehme. Bin Kärntner. Das bin ich nur zu Hause, wenn ich irgendwo anders auf einem Vortrag bin und dann fragt mich, Kärnten, this is the right-wing party, isn't it? Dann sage ich immer, nein, ich bin eigentlich gebürtiger Tiroler. Das heißt, man kann spielen mit diesen Identitäten. Ja? Und sie haben in verschiedenen Situationen, wenn ich mit meinen Kindern rede, hat meine ethnische Abstammung als Tiroler überhaupt keine Relevanz. Und wenn ich im Unterricht bin, hat mein Geschlecht vielleicht teilweise einen Einfluss auf meinen Unterricht, aber im Grunde genommen, was den Wissensinhalt betrifft, eigentlich überhaupt nicht. Das heißt, je nach Situation können diese unterschiedlichen Aspekte meiner Identität wichtig werden, hervorgehoben werden oder auch nebensächlich werden. Und die einzige Festlegung auf eine ethnische Abstammung als Hauptmerkmal meiner Identität ist unmöglich und auch falsch und ungerecht. Das heißt, wenn wir von Bettlern reden und damit eigentlich immer konnotiert mit meinen, das sind die Roma, Anführungszeichen die Zigeuner, wissen wir erstens gar nicht, ob das stimmt. Wir haben keine Möglichkeit, das nachzuprüfen, ob der das jetzt selber sozusagen auch sich so identifiziert oder nicht. Und in erster Linie, wenn er bettelt, ist die Identität als Armer wichtig und nicht seine ethnische Abstammung. Und wahrscheinlich auch in wenigsten Fällen, ob er Mann oder eine Frau ist, wenn er Geld und Unterkunft braucht. Wenn es also in den Ländern der Europäischen Union erhebliche Differenzen in den Zahlen der Angehörigen dieser Minderheit zwischen den Statistiken der Volkszählungen und den Schätzungen von Expertinnen gibt, ist dies offenbar darauf zurückzuführen, dass viele Roma nicht als solche erkannt und definiert werden möchten. In Rumänien haben bei der letzten Volkszählung 2012 620.000 Personen angegeben, Roma zu sein. Schätzungen sowohl von der Statistikbehörde als auch von Roma-Organisationen gehen von 2 bis 2,5 Millionen aus. In Österreich waren es bei der letzten Volkszählung nur etwa 10% von den geschätzten 30.000 bis 40.000 Roma, die dies auch angegeben haben. Es ist also nicht nur ein Phänomen in osteuropäischen Ländern. Und warum ist das so? Ein entscheidender Grund ist sicherlich die Diskriminierung, die Roma in Europa erleiden mussten und müssen. Viele Untersuchungen, zuletzt jene der Grundrechteagentur der Europäischen Union, zeigen, dass die Roma zu den am meisten diskriminierten Gruppen in der Europäischen Union zählen. Deshalb möchte ich hier den Begriff Antiziganismus einführen und erklären. Antiziganismus ist eine Wortbildung in Analogie zum Antisemitismus und bezeichnet Bilder und Vorurteile, die sich Menschen von vermeintlichen Zigeunern machen, als auch die Stigmatisierung von Menschen zu Zigeunern und die darauf folgende Diskriminierung und Ausgrenzung und Verfolgung. Das ist ein Zitat von Markus End, der ein Fachmann auf dem Gebiet der Antiziganismusforschung ist. Sie sehen hier also auf dieser Grafik den Versuch, Antiziganismus in der Bandbreite zwischen Exklusion und Inklusion zu zeigen. Und auf dieser Bandbreite gibt es nun verschiedene Stufen. Die schärfste Form der Exklusion ist die Extermination, also die Auslöschung, die Ermordung. Das hat es nicht nur im Nationalsozialismus gegeben, sondern ich werde dann kurz noch darauf eingehen, sondern im Laufe der gesamten Geschichte. Expulsion oder Vertreibung ist ein etwas schwächeres antiziganistisches Verhalten, indem man den Betroffenen zwar nicht umbringt, aber zumindest wegbringt, aus den Augen sich schafft. Repression, wenn man die ersten beiden nicht kann, dann kann man zumindest noch immer unterdrücken. Und Integration wäre eine Vorstufe zur Inklusion, das heißt zumindest einmal die Aufnahme in die Dominanzgesellschaft. Inklusion bleibt wohl in den meisten europäischen Staaten noch Wunsch und Zielvorstellung, deren Umsetzung vielfach noch nicht einmal begonnen wurde. Bezeichnend dabei ist, dass es keine chronologische Entwicklung von den grausamsten zu weniger drastischen Verfolgungsmaßnahmen oder auch umgekehrt gibt, sondern dass die unterschiedlichen Formen des Antiziganismus je nach der jeweilig notwendigen Funktion der Dominanzgesellschaft eingesetzt werden können. Das zeigt also klar, dass Antiziganismus recht wenig mit den realen Roma zu tun hat. Bleiben wir bei der Extermination, also rassistisch motivierten Mord an Roma. Den finden wir gestern wie heute. Waren die ersten in Europa ankommenden Roma noch als Pilger und Büßer wohl angesehen, wurden sie im Freiburger Reichsabschied 1408 bereits als für vogelfrei erklärt. 1714 befahl der Erzbischof von Mainz, Zitat, Zigeuner und andere diebische Vagabunden ohne Prozess hinzurichten, weil sie ein Wanderleben führten. Wie viele Roma im Nationalsozialismus systematisch ermordet wurden, ist nicht mehr genau festzustellen. Die Zahlen gehen jedenfalls in die Hunderttausende. In Österreich wurden 90% der Roma in Lodz, Auschwitz und in anderen Konzentrationslagern ermordet. In Rumänien wurden unter dem faschistischen General Antonescu ca. 11.000 Roma in Transnistrien dem Hungertod überlassen. Das sind annähernd so viele, wie im Zigeunerlager Auschwitz-Birkenau im Gas erstickt wurden. Und es gibt keine Erinnerung an dieses Verbrechen. Antonescu wird wieder als Nationalheld im Kampf gegen den Kommunismus geehrt. Es gibt also Straßenbezeichnungen, neue Plätze werden nach Antonescu benannt. In Österreich werden Gedenktafeln in den Heimatgemeinden der Opfer per Gemeinderatsbeschluss seit Jahren verhindert. Burgenland. Mord, physische Vernichtung wird auch heute noch eingesetzt. Rechtsextreme paramilitärische Gruppierungen in Ungarn warfen Molotow-Cocktails auf Roma-Häuser und erschossen die herauslaufenden Familien mitsamt den Kindern gezielt. Rassistisch motivierte Expulsion findet heute ebenso statt wie vor Jahrhunderten. Um 1417 werden Zigeuner erstmals in Deutschland erwähnt. 1498 werden sie bereits aus allen deutschen Landen verbannt und der bereits erwähnte Erzbischof von Mainz befahl 1714, die Frauen und die größeren Kinder wären mit Hieben zu bestrafen, zu brandmarken und zu verbannen. An den Landesgrenzen wurden Zigeunergalgen als Warnung und Abschreckung aufgestellt. Und heute nennt man das Verjagen beschönigend Rückführung und praktiziert es zum Beispiel an rumänischen Roma in Italien. Ihre Siedlungen in Rom werden gegen den Protest des UNHCR mit Bulldozern niedergemäht. In Rumänien, wohin sie verfrachtet wurden, überlegte der Außenminister unterdessen ganz offiziell in einem Fernsehinterview, ob man sie nicht gleich weiter nach Ägypten in ein Lager in der Wüste verfrachten sollte. Er musste nicht zurücktreten. Ich komme noch später ausführlich auf diese Form des Antiziganismus zurück, die für die Migration von entscheidender Bedeutung ist. Rassistisch motivierte Repression ist so vielfältig und erstreckt sich auf alle Funktionssysteme der Gesellschaft, sodass eine zusammenfassende Darstellung hier nicht möglich ist. Lassen Sie mich deshalb nur einen kleinen Bereich erwähnen, der für die Migration aber von nicht zu unterschätzender Bedeutung ist. Wenigen Menschen in Europa ist bewusst, dass Roma unmittelbar nach ihrer Ankunft in Rumänien südlich der Karpaten im 14. Jahrhundert zu Sklavinnen und Sklaven der Bojaren, der Fürsten und auch der Klöster gemacht wurden. Und dies bis 1855 in der Moldau und 1856 in der Walachei auch blieben. Das ist nun gut 150 Jahre her. Die Auswirkungen dieser Zwangsarbeit auf die gegenwärtige soziale und wirtschaftliche Lage der Roma ist kaum zu überschätzen. Phasen, in denen die Roma auch eine relative Integration genießen konnten, gab es auch. Der römisch-deutsche Kaiser Sigismund von Luxemburg verlieh ihnen einen Schutzbrief. Als geschickte Schmiede waren sie im Ottomanischen Reich geschätzt. Viele osteuropäische Roma trauern der kommunistischen Zeit nach, in der sie wenigstens in den Arbeitsprozess eingegliedert waren und auch ein geregeltes Einkommen hatten. Im Westen waren sie bis in jüngste Zeit als Händler und Handwerker in ökonomischen Nischen willkommen. Aber wie früher bereits kurz erwähnt, können die Verhältnisse je nach Bedarf und Funktion für die Dominanzgesellschaft ganz plötzlich umschlagen. Nach einer relativen Toleranz unter den Kommunisten kam es nach der Wende 1990-91 in Rumänien plötzlich zu Pogromen und zur Ermordung von Roma. Offenbar hat also der Antiziganismus gar nichts mit den realen Roma zu tun, sondern ist abhängig von politischen, sozialen und ökonomischen Bedürfnissen der Dominanzgesellschaft. Wenden wir uns nun genauer der antiziganistischen Methode der Expulsion zu. Vertrieben wurden die Roma schon während ihrer ganzen Geschichte in Europa. Im Unterschied zur Extermination, die unmittelbar mit dem Tod der davon Betroffenen endet, hat diese Methode für die Mehrheitsbevölkerung und die Machthaber denselben Effekt, dass man die Roma nämlich los ist, sie nicht mehr sieht, sich nicht mehr mit ihnen beschäftigen muss, sie allenfalls noch als abschreckendes Beispiel verwenden kann. Um 1505 gab es die erste Erwähnung von Roma in Großbritannien. 1530 gab es bereits das erste Gesetz, welches sie aus Großbritannien teilweise bis nach Amerika und nach Australien auswies. Landgraf Ernst Ludwig von Hessen-Darmstadt verlautbarte 1734, Zigeuner hätten sein Land binnen eines Monats zu verlassen, sonst hätten sie Leben und Besitz verwirkt. Für die Ergreifung und Tötung von Zigeunern wurde ein Kopfgeld ausgesetzt. Um 1600 deportierte man Roma aus Portugal nach Angola und auf einzelne afrikanische Inseln. Aus Spanien wurden Roma, die man als Heretiker und Zauberer betrachtete, nach Brasilien deportiert. Da gibt es heute noch eine relativ große Gemeinde von Roma. 1665 wurden schottische Roma nach Jamaika und Barbados verbannt. Polnische Roma wurden nach Sibirien deportiert. Anfang des 19. Jahrhunderts zwang man baskische Roma nach Louisiana auszuwandern. Ähnliches trifft auch auf Holland und andere westeuropäische Länder zu. In den osteuropäischen Ländern war es nicht besser. 1615 beschließt die Stadt Tallinn in Estland, dass Zigeuner, falls sie weiterhin auf dem Stadtmarkt angetroffen werden, festzunehmen und am Pranger öffentlich auszupeitschen sind. 1747 ordnet der Generalgouverneur von Riga an, dass Bettler, Zigeuner und Bärenführer, wo immer sie sich zeigen, rücksichtslos über die Landesgrenze auszuweisen sind. Und Zarin Elisabeth von Russland befiehlt 1759, Zigeunern nicht zu erlauben, die Stadt St. Petersburg und ihre Umgebung zu betreten. Und hier noch ein historisches Beispiel für die heutigen Bettelverbote. Nach dem Tod Josef II. Und dem Misslingen seiner aufklärerischen Assimilationspolitik begann erneuter Versuch, Roma zu vertreiben. In einer Verordnung aus dem Jahre 1811 heißt es, Zitat, Zigeuner, die das Land betreten, sind zurückzuweisen. Mehrere Zigeuner haben sich aber trotz dieses Verbotes ins Land eingeschlichen und sich unter dem Vorwand des Straßensammelns auf dem Land verbreitet und die öffentliche Sicherheit dadurch gefährdet. Das Herumziehen der Zigeuner ist in Österreich verboten. Als Straßensammler kommen nur Inländer mit gutem Ruf in Frage. Zigeuner sind also in ihre Heimat zurückzuschicken und der Eintritt in das Land muss ihnen an der Grenze verwehrt werden. Zitat Ende 1811. Die Aktualität dieser historischen Erfahrungen von Roma muss man angesichts der Bettelverbote in Österreich und in anderen Ländern der EU nicht eigens betonen. Sie sehen hier eine solche Tafel, die an der Grenze aufgestellt worden ist. Das ist aus dem Schloss Nördlingen in Süddeutschland, zur Abschreckung derer, die versucht haben, das Gebiet des dortigen Fürsten zu betreten. Das ist ein solcher Zigeunergalgen, der zeigt, was denjenigen blüht, wenn sie trotz des Verbotes das Land betreten. Ich erwähne diese historischen Beispiele deshalb so ausführlich, um zu zeigen, dass Expulsion, also erzwungene Migration, wenn man sie so nennen will, kein lokales Phänomen, kein einzelstaatliches Phänomen und auch kein neues Phänomen darstellen. Jene Länder, aus denen heute Roma deportiert werden, Deutschland, können auf eine jahrhundertelange Erfahrung zurückgreifen. Neutral nennt man Vertreibungen Push-Faktoren der Migration. Opfer solcher Push-Faktoren werden auch als Flüchtlinge bezeichnet. Tatsächlich wurden Roma manchmal auch als Flüchtlinge behandelt. Roma aus Serbien und dem Kosovo sowie aus Albanien wurden während der Balkankriege in Österreich und Deutschland vorübergehend als Flüchtlinge aufgenommen. Die nach den Pogromen der frühen 1990er Jahre in Rumänien nach Deutschland geflüchteten Roma wurden dort geduldet. Ja, 2009 nach Kanada geflohene tschechische Roma, wie die bekannte Journalistin Anna Bolakova, suchten dort erfolgreich um Asyl an. 2011, nach den Pogromen in Ungarn, floh sogar der Soziologe und Regierungsberater in Sachen Roma István Kamaras nach Kanada. Ja, bis Kanada die Visapflicht für tschechische und ungarische Staatsbürgerinnen wieder einführte. Bis Deutschland mit Rumänien ein Rückführungsabkommen unterzeichnete. Bis Österreich und Deutschland die bis dato geduldeten de facto Flüchtlinge wieder in den Kosovo und nach Albanien abschoben und immer noch abschieben, wo sie fast keine Chance haben, wieder auf die Füße zu kommen. Und die Pull-Faktoren? Die Angst vor den nomadischen, mobilen Roma-Massen, die in den reichen Westen migrieren, um dort unseren Wohlstand und unsere Sicherheit zu gefährden, ist ein oft gehörtes Argument in politischen Debatten. Allerdings ist die Gleichsetzung von Roma mit mobilen Nomaden sachlich falsch. Nach übereinstimmenden Schätzungen von Roma-Organisationen und von Wissenschaftlerinnen sind über 90% der als Roma bezeichneten Menschen sesshaft. In manchen Gegenden sogar 100%. In dem Dorf, in dem mein Institut seit über 20 Jahren ein Roma-Projekt betreut, müssen die Menschen finanziell und organisatorisch von uns dabei unterstützt werden, damit sie in die nächste, ca. 15 Kilometer entfernte Bezirksstadt kommen, um sich eine Geburtsurkunde oder einen Ausweis zu besorgen, damit sie ihre rechtmäßigen Ansprüche an das Sozialsystem Rumäniens stellen können. Es gibt kaum verlässliche Zahlen über die neuen Roma-Migrantinnen nach Westeuropa, weil eine Selektion nach ethnischen Merkmalen inzwischen nicht mehr erlaubt ist, wiewohl sie immer wieder einmal praktiziert wird. Der Bericht des Menschenrechtskommissars und der OSZE über die jüngste Migration von Roma in Europa weist darauf hin, dass die in der Regenbogenpresse immer wieder kolportierten Massen von Roma-Migrantinnen maßlos übertrieben sind. Dass es sich in Wirklichkeit meist um ein paar hundert, in Großbritannien vielleicht um 5.000 bis 6.000 Personen handelt. Einzelne Detailstudien geben ein besseres Bild. In Klagenfurt, einer Stadt mit ca. 100.000 Einwohnern, waren es, Zitat, 10 bis 15 Roma-Bettlerinnen, Zitat Ende, so die Aussage des lokalen Polizeipräsidenten, die den Anlass für ein Bettelverbotsgesetz im ganzen Land Kärnten boten. Eine ca. 20-köpfige Familie rumänischer Roma, die in Tirol unter einer Autobahnbrücke Unterschlupf suchten, beherrschten wochenlang die Titelseiten der lokalen Presse. In Barcelona, einer Stadt mit 1,6 Millionen Einwohnern, gibt es nach einer profunden Studie etwa 600 bis 700 aus Osteuropa immigrierte Roma. Zwischen 5.900 und 7.100 sollen sich in der gesamten spanischen Mittelmeerküste aufhalten. Die an sich skandalösen Räumungen von sogenannten Roma-Lagern in Frankreich, auf die ich am Anfang bereits eingegangen bin, beispielsweise, es gibt jeden Tag Räumungen von solchen Siedlungen, betreffen jeweils an die 150 bis 200 Personen. Dass der französische Präsident Hollande dafür den Bruch seiner Wahlversprechen in Kauf nimmt, zeigt, dass es sich hierbei um symbolische Akte handelt, um Events, wie sie Michael Stewart in seinem neuen Buch The Gypsy Manners, Populism and the New Gypsy, Anti-Gypsy Politics nennt, also künstlich inszenierte Einzelfälle, denen eine symbolische Bedeutung als Typus zugemessen wird und die, wie die mittelalterlichen Warntafeln, an den Landesgrenzen demonstrativ aufgestellt werden. Dabei übernimmt laut Stewart die Betonung der Differenz und Andersartigkeit der Roma eine Funktion als Katalysator, denn die ökonomisch und gesellschaftlich verunsicherten Europäer brauchen den Antiziganismus als Folie für ein Wir-Gefühl. Dass dieser Populismus nicht nur von den politisch rechten Bewegungen wie Jobbik in Ungarn oder auch nur vom französischen Präsidenten Hollande praktiziert wird und dass massive antiziganistische Strömungen zur Vertreibung von Roma auch in angeblich so offenen Gesellschaften wie Norwegen auftreten, bestätigt offenbar diese Theorie. Stellen wir also mit Kant die zentrale ethische Frage, was sollen wir tun? Die Europäische Kommission hat ihre Mitgliedsländer aufgefordert, nationale Strategien zur Integration der Roma vorzulegen. Um sie richtig lesen zu können, muss man einige Erfahrung in der Interpretation fiktionaler Texte haben. Zusätzlich wiederholen viele von ihnen nur Vorschläge, die schon in den letzten Jahren nicht funktioniert haben. Natürlich, es klingt sehr plausibel, Migration von marginalisierten Roma nach Westeuropa überflüssig werden zu lassen, indem man die soziale und ökonomische Situation in den Herkunftsländern verbessert. Der Hauptfehler dieser Bemühungen liegt in meinen Augen aber in der Fokussierung auf die Veränderungen bei den Roma und nicht in der Veränderung der Einstellung der Dominanzgesellschaft in einer Bekämpfung des Antiziganismus. Der Fehler liegt in der Vorstellung, sie müssten sich ändern, nicht wir. Ich möchte dies an zwei kleinen Beispielen erklären. Arbeit. Unzweifelhaft ist die Zahl der Roma, die nicht im regulären Arbeitsmarkt integriert sind, sehr hoch. Also führte man in der Slowakei, in Ungarn und so weiter neoliberale Maßnahmen der Arbeitsmarktpolitik ein, indem man den Empfang der Sozialhilfe an die Verpflichtung zu gemeinnütziger Arbeit knüpfte, um angeblich arbeitsscheue Roma zur Aufnahme geregelter Arbeit zu motivieren. Dafür wurden eigene Aktivierungsprogramme mit Unterstützung des Europäischen Sozialfonds, der Weltbank usw. eingerichtet. Die Ausgaben für Sozialhilfe für die Slowakei haben sich durch diese internationale Förderung um 50% verringert. Die Slowakei spart sich 50% ihrer Sozialhilfeausgaben. Viele Arbeitgeber haben daraufhin ihre bisherigen Angestellten entlassen und durch Arbeitskräfte aus dem Aktivierungsprogramm ersetzt, die nur 60% des Mindestlohns erhalten. In einer Untersuchung des UNDP, also United Nations Development Program, wurde festgestellt, dass 60% der Teilnehmerinnen an solchen Aktivierungsprogrammen dieselbe Arbeit ausführen wie vorher, was von einigen Wissenschaftlerinnen als moderne Sklaverei bezeichnet wird. Beispiel 2, Bildung. Unzweifelhaft ist ein geringes Bildungsniveau bei Roma ein großes Hindernis bei der Eingliederung in den Arbeitsmarkt. Die Zeiten, in denen Analphabetinnen als Tagelöhnerinnen in der Landwirtschaft überleben konnten, sind vorbei. Vergessen wir dabei allerdings gerne, dass man Roma Bildung oft systematisch vorenthalten hat, beziehungsweise vorenthält. Ich muss hier auch im Präsens sprechen. In Österreich und Deutschland haben die Nationalsozialisten Roma-Kindern den Schulbesuch verboten. Ich persönlich kenne noch eine Sintizer aus Villach, die Analphabetin ist, weil sie im Lager Lackenbach interniert war unter den Nationalsozialisten und dann mit 12 Jahren nicht mehr die erste Klasse Volksschule besuchen wollte. Die Folgen davon sind bis in die zweite und dritte Generation noch spürbar. Es gibt hervorragende Untersuchungen über den Schulbesuch in Oberwart, die über einen langen Zeitraum hin nachweisen, dass die Kinder aus der Roma-Siedlung am Anger, am Waldrand, 2 Kilometer außerhalb des Ortszentrums, bis vor wenigen Jahren regulär in die Sonderschule gegangen sind. Immer, grundsätzlich. Und es gibt erst seit 4 oder 5 Jahren gibt es die erste Maturantin aus der Roma-Siedlung am Anger, in Oberwart. In vielen Ländern, die Slowakei wurde sogar dafür verurteilt, von der UNO dafür verurteilt, dass sie einen überproportional hohen Anteil von Roma-Kindern in Sonderschulen hat. Es hat die slowakische Regierung nicht dazu bewegt, das zu ändern. Nun werden also Bildungsprogramme propagiert, wie etwa das Modell Doua Chance, zweite Chance in Rumänien, das Erwachsenen-Roma eine zweite Chance auf den Schulabschluss bieten soll. Konkretes Beispiel aus meiner Solidaritätsarbeit in Rumänien. Wir haben in unserem Roma-Viertel in Rumänien die Leute gesucht, die an diesem Programm teilnehmen wollten, haben den Antrag bewilligt bekommen, aber das Projekt scheiterte, weil die Direktorin der Schule angeblich keine Klasse für die Roma frei hatte. Das heißt, im Grunde genommen ist nicht die mangelnde Bildungswilligkeit der Roma Ursache für die derzeitige Bildungssituation in dieser Volksgruppe, sondern es ist der Antiziganismus der Dominanzgesellschaft, der es ihnen nicht ermöglicht, in einer Klasse eine Klasse frei zu haben, um ihrem Bildungswunsch nachzukommen. Deshalb mein Ceterum Censeo: Für jeden Euro, der in ein Roma-Projekt investiert wird, muss mindestens ebenso ein Euro, besser sogar zwei, in Maßnahmen zur Antiziganismusbekämpfung investiert werden. Dabei sind aber reine Appelle an die Humanität, ja auch manche Schulungsprogramme gegen Xenophobie und Rassismus, aber kaum ausreichend. Viele Publikationen der interkulturellen Pädagogik und auch meine eigenen Erfahrungen gehen davon aus, dass eine Überwindung der Angst vor der Differenz in erster Linie über Kontakt, Begegnung und persönliches Kennenlernen gelingt. Lassen Sie mich dazu als katholischen Theologen noch einen Impuls aus der Bibel aufgreifen. Das ist ein Bild aus dem Codex Echternach. Roma um 1040 ungefähr. Und zeigt die Heilung des Aussätzigen. Roma stellen heute in mancherlei Hinsicht die Aussätzigen der biblischen Zeit dar. Sie müssen sich am Rand der Dörfer aufhalten, unter Autobahnbrücken, neben Müllhalden, an Orten, die ein guter Bürger kaum betritt. In manchen Gegenden gibt es eine wirkliche Betonwand, in den meisten eine unsichtbare gläserne Wand zwischen den Roma-Vierteln und den Wohngegenden der Dominanzgesellschaft. Auch der Aussatz biblischer Zeit war mehr als nur eine medizinische Diagnose. Es war eine soziale Kategorie. Jesus überwindet in seiner Perikope von der Heilung des Aussätzigen diese Kluft, indem er ihn berührt und damit heilt. Berührung also, die intimste Form der intensiven Begegnung, heilt von der Ausgrenzung. Bei vielen Initiativen der Mehrheitsgesellschaft für Roma stand am Anfang eine solche intensive Begegnung. Eine der ältesten aktiven Roma-NGOs in Österreich, das Romano Centro, wurde von einer Journalistin gegründet, die einen Bericht über rumänische Roma erarbeitete. Die Bettellobby, die sich heute gegen Bettelverbote in Österreich einsetzt, wurde von einer österreichischen Filmemacherin mitbegründet, die eine rumänische Bettlerin für eine Dokumentation in ihrer Heimat begleitete, um ihre Lebensumstände kennenzulernen. Und mein eigenes Engagement beginnt mit der Adoption eines Roma-Mädchens als jüngstes unserer vier Kinder. Wir müssten also genau das Gegenteil der bisherigen Praxis machen. Nicht abschrecken, ausweisen, deportieren, sondern institutionalisierte Begegnungsfelder, Begrüßungszentren, Aufnahmemöglichkeiten schaffen, in denen die Fremdheit abgebaut, die Angst überwunden wird und Vertrautheit entstehen kann. Manchmal träume ich davon, dass dies die Kirchen leisten könnten, auch wenn sich in weiten Bereichen der Antiziganismus der Gesellschaft leider auch in den Religionsgemeinschaften reproduziert. Es gibt bereits einige Best-Practice-Beispiele, nicht zu viele, aber es gibt einige Gruppen und NGOs, die diese Arbeit tun. Sie haben in dieser Vortragsreihe bereits Pfarrer Wolfgang Pucher gehört, wenn Sie die vorhergehenden Veranstaltungen auch besucht haben. Er war schockiert darüber, als er entdeckte, dass slowakische Bettler im Winter in öffentlichen Toiletten nächtigen mussten. Er baute eine Unterkunft, wurde öffentlicher Fürsprecher, gründete eine Nudelfabrik in ihrem Heimatdorf und hat einen nicht geringen Einfluss auf den öffentlichen Diskurs, zumindest in Graz, hoffentlich auch in Linz. Der Verein Ketterne hier in Linz übernimmt die Rolle eines Mediators bei Spannungen mit durchreisenden Roma und sie konnten einen geeigneten Stellplatz für reisende Roma gründen. In München bietet eine Roma-NGO spezielle Unterstützung für Roma in sozialen Belangen und wird von der Stadtverwaltung finanziert. Seit langem schon fordere ich eine Kontaktstelle für Roma in jedem Bundesland, in der Personen mit einer entsprechenden interkulturellen Bildung, mit Sprachkenntnissen, vielleicht auch mit einem Roma-Hintergrund, von der Gemeinde angestellt werden, um Informationsarbeit auf beiden Seiten zu leisten. Es ist unglaublich, dass in vielen Gemeinden, wo ein sogenanntes Bettlerproblem oder ein sogenanntes Roma-Problem auftaucht, die politisch Verantwortlichen immer wieder bei Null beginnen müssen. Der erste Griff ist die Campingplatzverordnung. Hier ist wildes Campieren oder ein Aufenthalten nicht erlaubt. Man kommt über diese immer neuen ersten Schritte nicht hinaus, weil das Know-how über die sinnvolle Behandlung solcher angeblichen Problemfälle nicht weitergegeben wird, weil es keine entsprechenden institutionellen Gruppierungen und Einrichtungen gibt, die dafür auch Verantwortung übernehmen können, die auch finanziert werden dafür, um als Mediatoren, als Konfliktmanager in solchen Situationen aufzutreten. Es gibt bessere Lösungsmöglichkeiten als die Wegweisung nach dem polizeilichen Aufenthaltsgesetz oder nach der Campingplatzverordnung. Ich glaube, dass das Gespenst einer Massenimmigration von Roma nach Westeuropa, das im Moment ja auch wieder ganz aktuell ist, wenn Sie so zwischen den Zeilen hören, Balkanflüchtlinge, die sich unter die Syrer mischen, ja, die sich also da einschwindeln, wie hat es beim Kaiser Josef II. Geheißen, eingeschlichen haben, ja, unter dem Vorwande, Flüchtlinge zu sein. Das ist eine politisch offenbar bis jetzt noch korrekte Formulierung für Zigeuner. Ich glaube, dass das Gespenst dieser Massenimmigration von Roma nach Westeuropa von Medien und Politikern mit einem bestimmten Zweck an die Wand gemalt wird. Es ist ein Spiel mit diffusen Ängsten und Vorurteilen, die zur Maximierung von Gewinn, Einschaltzahlen, zur Auflagensteigerung und auch zum Stimmenfang eingesetzt wird. Waren nicht gerade gestern Wahlen in Oberösterreich? Dieses Spiel mit der Angstmache vor der Überflutung ist auch ein Spiel mit dem Antiziganismus. Denn auch die durch die Freigabe des Arbeitsmarktes für die neuen EU-Mitglieder am 1. Mai 2011 an die Wand gemalte Überflutung durch osteuropäische Arbeitskräfte hat nicht stattgefunden. Solche Schreckensszenarien gab es übrigens schon beim Beitritt der damals ärmsten Beitrittskandidaten Portugal, Spanien und Griechenland. Auch damals haben sie sich nicht bewahrheitet. Ich denke also, dass die Gefahr, die fundamentalen Grundsäulen der europäischen Verfassung zu erschüttern, nämlich die Reisefreiheit und die freie Wahl des Arbeitsplatzes, wesentlich größer sind. Eine freundliche Aufnahme der Roma könnte auch zu einem Umdenken in den Herkunftsländern führen. Rumänien müsste sich für seine Roma nicht mehr genieren. Man hat ja deswegen auch Roma schreibt man in Rumänien zum Beispiel mit zwei R, um ganz deutlich zu machen, dass das mit Romanian People nichts zu tun hat. Und die Chance, endlich nationalstaatlich mehr für die Gleichberechtigung der Minderheit der Roma zu tun, könnte steigen. Mit einer solchen neuen Haltung wären zwar noch lange nicht alle Probleme gelöst, aber es könnten damit mehrere neue und befreiende Möglichkeiten sich ergeben. In einem dialogischen Prozess könnte die Mehrheit eine ausgewogenere und vor allem den Betroffenen mitbestimmte Vorstellung von den Identitäten von Roma gewinnen. Roma könnten auch mit anderen Facetten ihrer Identität, zum Beispiel als Mütter, die ihre Kinder ernähren und für die Zukunft vorbereiten möchten, als sprachlich und künstlerisch Begabte und so weiter wahrgenommen werden. Und Roma hätten damit auch die Chance, Ethnizität als nur ein Merkmal ihrer hybriden Identität zu verstehen, ohne ständig ausschließlich auf die negativen Vorurteile festgelegt zu werden. Eine permanent diskriminierende Bewertung der Roma-Ethnizität durch die Dominanzgesellschaft kann nämlich auch zu einer Re-Ethnisierung führen, wie sie Bukow und andere Sozialwissenschaftler bei türkischen Jugendlichen in Deutschland festgestellt haben. Die Nachkommen jener türkischen Migrantinnen, denen es nicht möglich war oder nicht ermöglicht wurde, sich in die deutsche Gesellschaft zu integrieren, bestärkten nun trotzig ihre türkische Ethnizität neu, verstärkten sie zu einer nun positiv besetzten Differentia Specifica zur Umgebungsgesellschaft. Eine Überbetonung der Ethnizität gegenüber anderen Persönlichkeitsmerkmalen kann äußerst gefährlich sein. Das haben uns die Balkankriege schmerzlich vor Augen geführt. In einem demokratisch-dialogischen Prozess der Begegnung könnte sich aber jedenfalls die Selbstartikulation von Roma, sei es die persönliche oder die in NGOs oder Parteien organisierte, verbessern. Unbestritten ist, dass die Zunahme an Zahl und Bedeutung von Roma-NGOs erfreulich ist. Eine politische Organisation der Roma, die über viele Jahre sehr zersplittert und de facto unwirksam blieb, ist in einer demokratischen Gesellschaft unerlässlich zur Durchsetzung eigener Interessen, und zwar auf nationaler wie auf europäischer Ebene. Allerdings ist dabei zu beachten, dass insbesondere die Definition der Roma als transnationale Minderheit, also die Europäisierung der Roma-Frage, von manchen Politikern auch ausgenutzt wird, um nationale Veränderungen gegenüber der eigenen Wählerklientel als überflüssig darstellen zu können, weil die Roma eben keine Angehörigen des Nationalstaates, sondern ein supranationales Gebilde seien, für das eben die EU zuständig sei. Schließlich könnte durch ein strukturiertes dialogisches Konfliktmanagement die politische Nützlichkeit von Feindbildern, die ja nie einem Vergleich mit der Realität standhalten, verringert werden. Roma sind seit über 600 Jahren in Europa. Sie haben Diskriminierung, Sklaverei, die systematische Vernichtung durch die Nationalsozialisten im Poraimos überstanden. Wenn wir als Mitglieder der Dominanzgesellschaft unsere Pflichten wahrnehmen und auch finanziell einiges von dem wieder gut zu machen versuchen, was wir an den Roma über Jahrhunderte verbrochen haben, wenn wir uns der Bekämpfung des Antiziganismus annehmen, wenn wir der Versuchung, aufgrund unserer Machtposition die Roma-Identität durch ethnische Zuschreibungen fixieren zu wollen, nicht erliegen, und wenn wir schließlich das Risiko einer Begegnung auf Augenhöhe eingehen und die Bereicherung, die wir dadurch erfahren können, erleben, bin ich sicher, dass die Migration von Roma das kleinste aller zu lösenden Probleme sein wird. Dankeschön.
Das war ein Vortrag von Gernot Haupt, Vorsitzender des Instituts für Sozialarbeit an der Alpen-Adria-Universität in Klagenfurt, über Antiziganismus, dem gesellschaftlich tolerierten Rassismus, hier bei Kultur und Bildung Spezial auf 105,0 MHz. Schön, dass ihr zugehört habt. Den Vortrag könnt ihr natürlich nachhören im Audioarchiv cba.fro.at. Vom Mikrofon verabschiedet sich für heute Martina Winkler. Thank you.